Marty hier aus der Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass Sie in unserer Folge zu Suchtreha, Langzeittherapie oder Entwöhnung, wie man es immer nennen will, reinhört und wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hier nur kurz ein, zwei Worte zur Einordnung des folgenden Inhaltes. Die Folge zu Suchtreha war für uns herausfordernd, denn es gibt kaum eine andere Therapieform, zu der so viele Meinungen, Infos, Haltungen, teils auch Widersprüchliches herumschwirrt wie zur Entwöhnung, was Sinn macht, weil sie für viele einfach auch das Kernelement einer Suchtbehandlung darstellt. Wir haben uns daher für die Folge vorgenommen, wirklich einen allumfassenden Blick zu bieten mit verschiedensten Perspektiven, dass man danach, egal ob Angehöriger, Betroffener, Interessierter oder aber eher auch Fachpersonal, wirklich einen guten Überblick hat und sich hoffentlich viel mitnehmen kann zum Thema Langzeit. Nachdem wir die Folge dann fertig hatten, haben wir sie einmal gehört und waren der Meinung, dass sie etwas erschlagend wirkt. Einfach, sie ist von der Länge mit Abstand unsere längste Folge. Ich werde jetzt nicht wieder den Witz machen, den ich in der Folge machen werde, dass das ja passt zur Langzeittherapie und langen Folge. Aber es sind einfach unglaublich viele Infos und alles sehr, sehr intensiv. Da wir allerdings auch gemerkt haben, dass wir eigentlich nichts rausschneiden möchten, weil wir irgendwie fanden, dann wird es wieder unvollständig, sehr verkürzt, dann fehlen Dinge, die man zur Einordnung braucht, haben wir uns dann jetzt für ein anderes Vorgehen entschieden, nämlich, dass wir die Folge teilen. Im Folgenden werdet ihr daher Teil 1 unserer Entwöhnungsfolge hören, bei der es vor allem um allgemeine Fakten, unsere Einordnung und solche Fragen wie, wie kommt man eigentlich in Langzeit, was ist das, was macht man in Entwöhnung, für wen ist das was und weiteres geklärt wird. Anschließend veröffentlichen wir zeitnah noch den zweiten Teil der Folge, wo es nochmal mehr um psychotherapeutische Fragen der Langzeit geht, die Grenzen und Möglichkeiten, unsere persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen und auch nochmal ein paar Tipps für Fachpersonal in Rehas. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem ersten Teil der Folge. Hoffe, dass diese Lösung euch gefällt, dass es so passend ist mit der Teilung und dass ihr hoffentlich auch in die zweite Folge noch reinhört. Vielen Dank, dass ihr Suchtgespräche hört und viel Spaß mit der Folge.
Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina.
Heute ist eine Folge, wo wir nicht wissen, wie gut wir die hinkriegen, weil wir sauer am Arsch sind, kann man glaube ich so sagen. Also es hat sich schon gezeigt in der Tatsache, dass bis wir es geschafft haben, eine Aufnahme zu starten, schon ein Kaffee verschüttet wurde. Wir dreimal unsere Sätze anfangen mussten und wir uns nicht vorbereitet haben bis auf die letzten 3 Minuten vor dieser Folge. Aber wir dachten, lieber unvorbereitet als keine Folge.
Und gut, dass wir kein Video haben, sonst würde man bei uns beiden krasseste Augenringe sehen. Ich glaube, gibt zwar verschiedene Gründe, beruflich, privat, dass gerade einfach super viel los ist. Genau, wir mit entsprechendem Erschöpfungslevel hier starten und mal gucken, wie gut wir rumkommen und wie zufrieden wir am Ende mit der Aufnahme sind.
Genau. Dafür haben wir ein Thema, wo wir gesagt haben, das ist was, da haben wir schon viel drüber gesprochen, da haben wir auch viel aus der Praxis zu berichten. Und zwar das Thema Suchtreha. Andere würden vielleicht Entwöhnungsbehandlung sagen oder auf Therapie gehen oder Langzeit, ne, ist das, was immer oft noch gesagt wird. Habe ich noch einen Begriff vergessen?
Man spricht offiziell von medizinischer Rehabilitation, dann mit Suchterkrankung. Das wäre noch was auf den Anträgen zum Beispiel draufsteht.
Genau. Und wir haben gedacht, das wäre sozusagen wieder ein Baustein der Reihe Labyrinth Suchthilfe und dachten, es passt jetzt ganz gut als Anschluss an die letzte Folge mit dem Betroffenen Lukas, weil er ja auch von seiner Reha berichtet hat. Und wir dachten, es wäre jetzt mal an der Zeit, genauer zu erklären, was ist das denn genau und auch ein bisschen unsere Sicht auf dieses Thema zu beleuchten oder irgendwie zum Besten zu geben. Und deswegen ist das heute das Thema und bewusst auch ohne Gast oder Gästin, die vielleicht in dem Bereich arbeitet, weil wir wollten keiner bestimmten Klinik jetzt eine besondere Plattform geben, weil es gibt bei allen Vor- und Nachteile und wollten irgendwie, dass das überhaupt nicht beeinflusst ist von irgendwas, sondern dass wir komplett unsere Meinung da kundtun.
Dazu muss man transparenterweise sagen, dass Reha einer der Bereiche ist, in dem wir meines Wissens beide nicht aktiv gearbeitet haben. Das heißt, wir können euch anders als zum Beispiel bei der Entzugsbehandlung oder wenn es nochmal um Tagesklinik oder ambulante Psychotherapie gehen wird, keine Eindrücke oder Erfahrungen aus erster Hand geben, sondern das, was wir jetzt berichten, das, was wir gleich auch zum Besten geben, speist sich vor allem aus ganz, ganz vielen betroffenen Berichten, die mit uns über ihre Reha gesprochen haben und aus vielen, vielen Erzählungen von Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen, Freunde, denn mir geht so, ich glaube, dir auch ähnlich, dass wir sehr viele Leute kennen, die in Suchtrehas arbeiten und da berichten. Das nur eben transparenterweise, full disclosure, dass das, was wir berichten, eben nicht aus einer eigenen Erfahrung kommt. Da die Reha was ist, ich habe mal hospitiert, ich war häufiger mal zu Gast, aber habe tatsächlich noch nie einen Arbeitgeber im Reha-Bereich gehabt.
Ja. Und es ist häufig auch der erste Einsatzort für PsychologInnen, die die Weiterbildung machen zur Psychotherapeuten. Und deswegen ist es was, wo man auch verschiedene Sichtweisen und Blickwinkel auch sehr, sage ich mal, ungefiltert hört, ne, weil es die ersten Erfahrungen sind. Und deswegen dachten wir, wäre das auch vielleicht für diese Gruppe auch hilfreich, da mal ein bisschen Einblick zu geben. Aber generell ist es wie immer oder wie meistens ein Einblick für alle. Genau. Dann haben wir gedacht, starten wir mit den Hard Facts. Also erstmal so, was ist das? Wie komme ich da hin? Wer bezahlt's? So ungefähr.
Das sind die wichtigen Fragen, genau.
Genau. Willst du vielleicht mit den ersten Punkten starten, Martin?
Genau, gerne. Also wir sind jetzt im Reha-Bereich. Ist historisch ganz spannend. Gerade in Deutschland ist dieser Reha-Bereich ganz eng auch mit dem Kurbegriff verbandelt. Und es ist super spannend, wenn man Zeit und Lust hat, zu gucken, woher eigentlich dieses ganze Reha-System kommt in Deutschland. Das ist historisch auch sehr stark gewachsen. So würde jetzt viel zu tief führen. So ein paar, nur wie du schon gesagt hast, harte Fakten. Bei einer Rehabilitation geht es nach wie vor immer noch darum, beruflich auch wieder fit zu werden. Es gibt diesen ganz alten Spruch, Reha vor Rente, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, mit der Idee, dass eine Rehabilitation die berufliche Einsatzfähigkeit oder Leistungsfähigkeit wiederherstellen soll, eben um von einer Berentung abzusehen. Rehas gibt es ja in unterschiedlichsten Bereichen. Es gibt onkologische Rehas bei Krebsbehandlungen, es gibt orthopädische Rehas bei allen möglichen orthopädischen Beschwerden, psychosomatische Rehas sind auch ein großes Thema bei uns Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten und eben Suchtrehabilitationen, wie du schon gesagt hast, synonym zu Entwöhnungsbehandlungen oder gerade bei Suchtpatientinnen auch die berühmte Langzeittherapie, sind eben speziell für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung mit dem Ziel, ursprünglich eine Abstinenzfähigkeit langfristig herzustellen und eben dafür zu sorgen, dass die Menschen auch wieder fit sind für die Teilhabe am Beruf und in der Gemeinschaft. Das ist auch ein Reha-Ziel, immer die Teilhabe wieder zu ermöglichen. So viel vielleicht erstmal zur Definition von Reha. Mhm. Magst du weitermachen?
Als Ergänzung auch, das ist vielleicht manchmal auch dann der Grund, warum Menschen, die schon sehr nah in Richtung Rente gehen, vielleicht dann nicht unbedingt noch eine Langzeit, also wir werden mit den Begriffen wechseln, weil das intuitiv in den Kopf kommt, nicht bewilligt bekommen, weil es sozusagen klar ist, okay, die werden da jetzt eh nicht wieder arbeitsfähig werden und die sind irgendwie ein Jahr vor der Rente, dass sie dann das Geld sozusagen sparen und sich sagen, okay, wenn die Person einfach krankgeschrieben ist bis dahin, dann muss die Krankenkasse zahlen und dann sind wir ja nicht zuständig. Also so das Thema, wer bezahlt das, entweder Rentenversicherung oder Krankenkasse, ist häufig so ein Thema, dass das gerne hin und her geschoben wird. Krankenkasse zahlt eigentlich nur dann, wenn jemand noch so wenig gearbeitet hat, dass er sozusagen nicht genug gesammelt hat, sage ich jetzt mal, dass die Rentenversicherung zahlt, sodass dann die Krankenkasse den Nutzen darin hat, dass die Person, dass die Krankenkasse weniger Geld kostet, wenn sie gesünder ist. Die Rentenversicherung hat den Nutzen, dass jemand wieder arbeiten geht und dann weniger denen auf der Tasche liegt sozusagen.
Deswegen zahlt auch die Krankenkasse übrigens auch, wenn jemand schon in Rente ist, die Reha.
Aber ist es dann trotzdem gleiche Chance, sie bewilligt zu bekommen oder dauert es einfach nur länger, weil erst die Rentenversicherung dann ablehnen würde und dann aber die Krankenkasse auf jeden Fall trotzdem zustimmt?
Das ist ein guter Punkt, denn generell ist ja wirklich jede Reha antragspflichtig, das ist eine antragspflichtige Leistung. Das heißt, anders als jetzt bei einer Krankenhausbehandlung, wo man ja ins Krankenhaus geht und vorher nicht geklärt wird, darf die Person das, sondern wenn es dann Probleme mit der Finanzierung gibt, fällt das meistens während des Krankenhausaufenthalts an. Bei einer Reha muss ja eine sogenannte Kostenzusage immer vorliegen. Das ist den Kliniken auch ganz wichtig, macht Sinn, die wollen für ihren Aufenthalt auch Geld bekommen. Und wie du gesagt hast, da wird vorher individuell gecheckt, wer ist der Kostenträger, der das übernimmt, und jeder Reha-Antrag wird geprüft und eben anhand verschiedener Kriterien wie, wie erfolgsversprechend ist das, wie viele Rehas hatte eine Person schon oder wie du jetzt gesagt hast, wenn jemand schon berentet ist, macht das Sinn, erhöht das die Prognose dafür, dass die Person beispielsweise abstinent leben kann und dann im Einzelfall eben kriegt man eine Kostenzusage, eine Ablehnung, wo man dann aber auch wieder Widerspruch gegen einlegen kann.
Ja, manchmal ist es auch so, dass man vielleicht nicht die volle Zeit und Dauer, die man sich erhofft hat, bewilligt bekommt, sondern kürzer. Manchmal kriegt man es auch länger, als man denkt. Ich habe das auch nur gesagt mit dem Hin- und Herschieben, weil das ist was, was ich oft einfach erlebt habe, dass es hin- und her geschoben wird und dadurch sich der Prozess, bis dann endlich das geprüft wird und bewilligt wird und es irgendwann dann losgehen kann, sich einfach unnötig in die Länge zieht. Deshalb würde ich da auf jeden Fall immer schauen, dass man sich da Unterstützung holt, was ein gutes Stichwort ist, weil wir haben uns gedacht, wir machen es so ein bisschen an einem Beispiel, welchen Weg man gehen würde, wenn man sagt, man will eine Reha machen, was dann so die Schritte sind, um ein bisschen das Prozedere zu erklären. Angenommen, man ist jetzt irgendwo auf einer Entzugsstation oder sowas und sagt, okay, ich will das machen. Dann könnte man beim Sozialdienst sich einen Termin machen, könnte sagen, okay, ich würde das gerne machen, kann gemeinsam schauen, sich nochmal erklären zu lassen, was das ist und vielleicht auch zu gucken schon, welche Einrichtungen sind da für mich geeignet und welche nicht. Dazu kommen wir später auch nochmal. Je nach Erfahrungsgrad der Person dort kann man da auf jeden Fall auch schon gut auswählen, ne, welche Klinik passt und welche nicht. Kolleginnen, die schon seit Jahrzehnten da in dem Job sind, ne, die wissen natürlich, welche in der Gegend sind irgendwie gerade gut, welche passen, also die sprechen dann mit einem irgendwie eine Dreiviertelstunde und dann können die schon einordnen, du passt dahin, du passt dahin. Oder haben auch Austausch mit den Kollegen in den Einrichtungen. Ne? Dann, wenn man jetzt noch eher neu aus dem Studium kommt, dann kann man das natürlich nicht alles wissen. Das heißt, da bitte auch Nachsicht mit den KollegInnen, die können sozusagen nicht sich alles gleichzeitig drauf schaffen. Besser wäre es so oder so bei der Suchtberatung sich sozusagen anzumelden, einen Termin zu machen und dort den ganzen Antrag gemeinsam zu machen. Das erfolgt in mehreren Terminen. Es wird verschiedene Dinge werden ausgefüllt. Das, was am aufwendigsten ist, ist der sogenannte Sozialbericht. Das ist etwas, was sehr viel beinhaltet. Unter anderem, ich glaube, der Suchtverlauf ist auch im Sozialbericht drin, gell? Ja. So eine Historie, dass man aufschlüsselt, ne, wann hat man angefangen, wie viel hat man konsumiert, was und so weiter. Und das braucht alles mehrere Termine und es ist viel Papierkram. Deshalb ist es etwas, was meistens nicht auf Entzugsstationen einfach so mal mitgemacht wird vom Sozialdienst, weil die das zeitlich gar nicht schaffen. Manchmal können die einen unterstützen, dass man schon mal anfängt, sodass man dann weniger Termine bei der Suchtberatung braucht. Ist aber nichts, was man fordern kann, ja, weil es sehr aufwendig ist. Und in der Suchtberatung ist oft einfach noch mal mehr Erfahrung oder auch über einen kürzeren Draht kennen die Person von der Klinik, die die Aufnahme macht und kann sagen, hier, bei dem wäre es schon dringlich oder was auch immer. Also Suchtberatung ist sozusagen das Nonplusultra, was das angeht. Dann würde man den Antrag machen, würde da auf jeden Fall gucken, wer ist zuständig, bevor man es irgendwo hinschickt und es verloren geht. Bitte immer, immer, immer Kopien machen von dem, was man da gemacht hat oder es einscannen, falls es verloren geht. Und wenn das dann eingeschickt ist, dauert das immer ein paar Wochen. Was ist so deine Erfahrung, bis eine Kostenzusage kommt?
Boah, ist super individuell.
Nach also Bund und Länder, gell?
Genau, also es kommt immer darauf an, wer der Kostenträger ist, ob gerade Sommerferien sind, wie gerade auch die Verfügbarkeit ist und von, dass es überraschend schnell ging, bis zu, dass Leute wirklich Wochen, teilweise Monate gewartet haben und die Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter wirklich nochmal bewusst nachgehakt haben, was häufig auch Horror ist, bei den Kostenträgern die Person zu kriegen, die da Auskunft geben kann, habe ich echt schon alles erlebt. Also es ist leider, wie so häufig leider, ein bisschen deutsche Bürokratie, auch ein bisschen Lotterie, wie schnell und wie gut ein Antrag geht. Ja. Auch übrigens, ob der durchgeht oder nicht. Also da haben wir auch schon einige Überraschungen erlebt. Grundsätzlich meistens die erste Reha, da muss schon krasse Gründe geben, dass das nicht durchgehen sollte. Und je mehr oder je chronischer ein Verlauf ist und je mehr Rehas auch eben zum Beispiel mit einem schnellen Rückfall wieder verbunden waren, desto geringer wird die Chance, dass der Kostenträger sagt, ja, die 20. Reha finanzieren wir auch noch. Aber auch da hatten wir erst neulich einen Fall. Da sind wir ehrlich gesagt alle davon ausgegangen, das wird schwierig und gefühlt eine Woche später war die Zusage da. Also das ist häufig sehr individuell.
Ja, ich würde aber schon sagen, dass es irgendwas zwischen 4 und 6 oder 4 und 8 Wochen ist, wo normalerweise die Zusage kommt.
Würde ich mich anschließen,
eher das Kürzere als jetzt die 8 Wochen, würde ich sagen. Dann kommt es auch darauf an, wie der Abstand zwischen den Rehas ist. Also man sagt immer so, wenn jetzt irgendwie die erste Reha oder die letzte Reha nur ein Jahr her ist oder so, dass es schon sehr schwierig ist. Und wenn die letzte zum Beispiel 4 Jahre her ist, dass es dann eigentlich kein Problem tendenziell ist. Und man soll natürlich auch gucken, dass man in den Sachen, die man ausfüllt, darauf achtet, dass irgendwie daraus hervorgeht, warum denn irgendwie jetzt gerade nochmal die Reha wichtig ist, was vielleicht in der Zwischenzeit passiert ist, ne? Also um deutlich zu machen, ich bin nicht mehr die gleiche Person wie früher und brauche trotzdem jetzt aber nochmal Reha. Und da hilft natürlich, wenn man irgendwo in Behandlung ist, dass dann die Personen, also therapeutisch, ärztlich, wie auch immer, dass die selber auch was dazu schreiben, entweder in Form von dem ärztlichen Befundbericht. Der wird sozusagen dort immer mit auch verlangt. Das ist dann was, das kann man vom Hausarzt ausfüllen lassen. Ich rate immer, wenn der Hausarzt einen gut kennt, ja. Wenn man einen Psychiater oder Therapeut oder was auch immer hat, dann würde ich den das eher ausfüllen lassen, weil da meistens was so den Inhalt, ne, was die Probleme sind, die Einschränkungen, Diagnosen, warum braucht es Therapie, das meistens besser und ausführlicher beschrieben wird als beim Hausarzt. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber da biete ich dann immer an, dass es dann zum Beispiel der Arzt ausfüllt und ich mache eine Seite, wo ich was ergänze zu einzelnen Punkten.
Ja, ich habe gerade extra nochmal nachrecherchiert, denn früher war es tatsächlich anders. Da durften nur wirklich Ärztinnen und Ärzte die Befundberichte schreiben. Wir haben es extra nochmal geguckt. Jetzt ist es tatsächlich auch so, dass psychologische Psychotherapeuten, die approbiert sind, dürfen neben den Befundberichten für die psychosomatische Rehabilitation auch die für die Suchtreha machen. Das heißt, völlig richtig, was du gesagt hast. Und da würde ich mich anschließen. Vielleicht noch kurz zwei Ergänzungen zu dem, was du gesagt hast. Das eine ist, du hast es quasi schon mehrfach jetzt gut rübergebracht. Es ist Unmengen an Papierkram. Wir haben diesen Sozialbericht, der Albtraum aller Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, der ist nämlich, wie du schon gesagt hast, wirklich ein Brocken. Die Betroffenen müssen selber relativ viel ausfüllen und dann gibt es noch diese Befundberichte und deswegen, also man kann es gar nicht als Betroffener alleine machen und ich würde mich dir völlig anschließen. Perfekt ist die Suchtberatung, das haben wir auch in unserer Suchtberatungsfolge schon gesagt. Die sind da einfach super fit, gut vernetzt, die führen euch durch den Prozess einer Reha-Beantragung super durch über mehrere Termine. Und auf Entzugsstationen muss man sagen, ist es auch immer ein bisschen Glück, wann man gar kommt, wie die Sozialarbeiterisch gerade besetzt sind. Ist gerade Urlaubsphase, ist gerade die Station überbelegt, sind gerade viele Betten frei, ob die Kolleginnen auf Station Zeit und Ressourcen haben, mit einem die Reha-Beantragung zu machen. Ich habe schon beides erlebt, dass es auf Station dann gemacht wird oder dass die Kollegen gesagt haben, ey, Reha, super Idee, machen Sie das. Ich gebe Ihnen die Kontaktdaten, die Ihrer Suchtberatungsstelle in der Nähe nach der Entzugsbehandlung dort einmal melden.
Ja.
Und bevor jetzt vielleicht noch Leute kommen, die sich gut auskennen und sagen, oh, Moment, ihr habt nahtlos vergessen. Da vielleicht noch zwei Sätze zu. Das stimmt. Es gibt seit einiger Zeit das sogenannte Nahtlosverfahren. Das wurde eingefügt, weil bemerkt wurde, dass Menschen Entzug machen, motiviert sind, in Suchtreha gehen wollen, sich langfristig ihrem Konsum stellen wollen. Aber die Suchtrehas, da werden wir bestimmt auch noch zu kommen, die haben eine ganz strikte Vorgehensweise, dass man bei Aufnahme abstinent sein muss. Die kennen da auch häufig nichts. Wenn man da im Drogentest oder Alkoholtest bei der Aufnahme irgendwie positiv ist, ist das wirklich häufig so, dass in dem Moment die Reha beendet ist, quasi bei der Aufnahme. Und dann wurde eben festgestellt, Mist, zwischen Entzug und Entwöhnung gibt es so eine Phase, wo die Leute wieder nach Hause kommen, wo auch dann konsumiert wird, weil eben die Skills, die man vielleicht in der Entwöhnung, also in der Reha mitkriegt, die einem langfristig helfen, die gab es im Entzug noch nicht in diesem ersten Schritt und man schafft es einfach nicht. Und dann sind die Leute in die Reha gegangen oder auch teilweise nicht gegangen, weil sie konsumiert haben oder dann aber mit positivem Test und die Reha hat nicht stattgefunden und es ging nicht weiter. Und aus dem Grund hat man das sogenannte Nahtlosverfahren eingefügt mit der Idee, dass es ein Eilverfahren, ein deutlich verkürztes, verschnellertes Verfahren gibt, wo man während des Entzuges den gesamten Reha-Eintrag einreicht und die Kostenträger auch verpflichtet sind, super zeitnah zu bewilligen oder eben nicht zu bewilligen, mit der Idee, dass die Leute dann nahtlos vom Entzug in die Entwöhnung, in die Reha kommen, ohne dass eben nochmal diese Phase dazwischen sind. Das ist sehr kontrovers. Ich habe immer den Eindruck, es kommt sehr darauf an, mit wem man redet, ob man nahtlos gut oder nicht so gut findet. Was sind deine Erfahrungen mit dem Nahtlosverfahren?
Also zum einen finde ich noch wichtig zur Ergänzung, dass die Kliniken dann bestimmte Anzahl an Plätzen dafür zur Verfügung haben und das nicht jede Klinik macht.
Richtig, ne? Gute Ergänzung.
Weil die müssen ja auch irgendwie planen können. Das heißt, es gibt bestimmte, die das machen und andere machen das nicht. Und dass es halt wirklich was ist, was eine Ausnahme ist. Also man sollte jetzt nicht abspeichern, ah ja klar, weil natürlich schaffe ich das nicht, bis dann die Reha anfängt. Ne? Mhm. Deswegen auf jeden Fall mache ich Nahtlosverfahren. Und wenn sie das nicht mit mir machen auf Station, dann sind die scheiße so ungefähr. Weil man muss ja nahtlos von Station gehen. Also man kann nicht mehr nach Hause. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass das selten Sinn macht. Also im Sinne von, natürlich ist es für alle sehr schwer, das zu schaffen, diese Pause, bis es dann wirklich losgeht. Und dann kommt es auch häufiger mal noch zurückfällt und dann kommt es auch häufiger auch vor, dass man dann nochmal zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen, bevor der Termin der Reha ist, tatsächlich nochmal zum Entzug kommen muss, um dann frisch entgiftet zu sein, weil man es sonst nicht schafft. Aber meine Erfahrung ist irgendwie, dass wenn man es zu oft macht, dass dann diejenigen, die in der Entgiftung spontan denken, ja, ich will es alles nicht mehr, ist alles scheiße und so, ne, dass die dann so diese leichte Wegmethode mitnehmen können und dann die Reha aber abbrechen, sehr häufig. Oder direkt danach rückfällig werden, weil sie eigentlich doch noch nicht an dem Punkt waren. Weil natürlich diese Zwischenzeit, ne, das Beantragen, diese Termine wahrnehmen bei der Suchtberatung, warten müssen, bis der Termin ist, hat ja auch was mit Motivation zu tun. Ja, also wie sehr kämpfe ich mich dadurch, dass ich es schaffe, meinen Arsch dahin zu bewegen, selbst wenn ich davor nochmal irgendwie entziehen muss. Und deswegen, also ich bin überhaupt nicht dagegen, ich finde es wichtig, dass es das gibt. Und es gibt auch Leute, wo ich sage, die würden es wirklich nicht packen, da geht es nicht um Motivation, die würden es nicht packen. Aber ich habe das eher selten empfohlen bisher.
Würde ich mich also ohne Vorbehalte anschließen. Erstmal ein wichtiger Punkt, unsere Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, alle, mit denen ich geredet habe, die sagen, cooles Ding, aber eigentlich hätte man in dem Zug die Stellenanteil der Sozialarbeiter deutlich erhöhen müssen.
Stimmt.
Denn das ist für die genauso viel Arbeit. Auch trotz nahtlos braucht es einen Sozialbericht. Und auch wir haben die Erfahrung gemacht, es gibt durchaus Phasen, wo das sehr häufig gewünscht wird von Betroffenen, aber wo unsere Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter einfach sagen, sorry, das geht arbeitstechnisch nicht, das ist so viel Arbeit. Und in meiner jetzigen Klinik ist es auch so, dass das eigentlich, wenn jemand wirklich nahtlos machen will und das auch von der Klinik unterstützt wird, muss das ab Woche 1 feststehen, weil dann müssen die Vorbereitungen im Entzug losgehen. Wenn das erst nach einer Woche feststeht, ein Entzug geht ja meistens 3 Wochen, ist das schon zu spät, um die ganze Arbeit im Entzug zu machen. Und eben für die Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter ist es wirklich viel, viel Arbeit, das Nahtlosverfahren.
Ja.
Und das Zweite, was du gesagt hast, auch die Erfahrung habe ich gemacht. Ich kenne eine leitende Psychologin in der Suchtreha, die auch gesagt hat, ihre Erfahrung nach sind die Nahtlos-Leute, die bei ihnen ankommen, häufig Wackelkandidaten, genau aus dem Grund, den du gesagt hast, weil das häufig Leute sind, die die Entscheidung vielleicht noch gar nicht so bedacht haben, die im Entzug sagen, alles scheiße, will wegkommen und dann gesagt, mehr so durchgeschleift wurden im Entzug und dann in der Reha geht dann erst die Frage wirklich los, was möchte ich für mich? Ist das wirklich mein Weg? Ja. Und viele sagen dann auch, nee. Und dann brechen die Reha ab, haben dort Rückfälle. Und wie du gesagt hast, die Kolleginnen in den Sozialberatungen sagen eben auch in der Suchtberatung, das ist Teil des Weges, diese regelmäßigen Termine dort. Und wenn dann einer das wirklich macht, da regelmäßig hingeht, dann in Suchtreha geht, steht der Entschluss häufig sehr wirklich, was ändern zu wollen. Also da wäre ich auch bei dir. Umgekehrt, ich habe neulich mit einer Sozialarbeiterin gesprochen, die war eben auch sehr großer Fan des Nahtlosverfahrens und sagt ganz klar, es, wie du es auch gesagt hast, sie kennt Fälle, die jetzt wirklich ein gutes Leben haben, die wirklich total profitiert haben von der Reha. Ohne nahtlos wären die niemals in die Reha reingekommen. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich sagen,
individuell.
Genau, wirklich Einzelfallentscheidung.
Ja. Und um sozusagen, also der Versuch nicht zu tief einzusteigen und zu, also dass wir zu sehr springen zwischen, was sind so die Hard Facts, die wir sagen wollen zum Thema Reha, ne? Was braucht's, um da hinzukommen und beantragen und so weiter. Und gleichzeitig aber auch so dieses, was muss man vielleicht auch als Fachpersonal beachten oder irgendwie mit dem Blick haben. Vielleicht nur noch mal kurz die Ergänzung. Nummer 1, für die Kollegin aus dem Sozialbereich, traut euch da auch die psychologischen Kolleginnen oder auch die ärztlichen, je nachdem, wer halt sozusagen mehr Einzelgespräche auch hat, vielleicht bei manchen Dingen zu fragen, dass irgendwie, dass man Teile von der Doku nehmen kann und rauskopieren kann, um ihn da reinzupacken in den Sozialbericht oder 2-3 Fragen zu stellen, die einfach schnell beantwortet werden können, vielleicht schneller als von dem Patienten selbst. Also, dass man da auch die Ressource nutzt und andersrum bitte die anderen Berufsgruppen bei sowas auch unterstützen. Wenn ihr gewisse Dinge eh erfragt habt, ne, und es kommt da rein, dann ist das was, das könnt ihr in dem Satz der Kollegin sagen, ne, das steht in der Doku, um das zu beschleunigen. Das finde ich ist was häufig noch mehr genutzt werden könnte. Und eben selber auch zu sagen, okay, ich schreibe da ein Part und dann kannst du das dafür benutzen, ne, weil wir eh dann das dokumentieren. Mhm. Und das andere ist, was wollte ich jetzt sagen?
Vielleicht kann ich die Zeit nutzen und nochmal sagen, liebe Behandlerinnen, ob Ärzte, Psychologinnen, schreibt diese ärztlichen Befundberichte.
Ja.
Ich habe schon so oft erlebt, wie arme Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verzweifelt jemanden suchen und sagen, ich brauche den bis zum Ende der Woche, um den Reha-Antrag loszuschicken. Aber alle sagen, sie haben keine Zeit.
Ja.
Bitte macht es. Und wirklich, es ist im Vergleich zu dem, was die Sozialarbeiterinnen machen müssen mit dem Sozialbericht, deutlich weniger. Und gerade wenn man da clever mit Textbausteinen arbeitet und sich Hilfe holt, geht das auch. Aber ich habe schon so viele Situationen gehabt, wo die dann standen, sagen, ich wäre fertig, aber ich finde keinen Behandler, der mir diesen Befundbericht schreibt. Ja. Bitte macht es, es ist so wichtig.
Und was ich tatsächlich mittlerweile auch mache, weil das ist ja auf Papier, das heißt, du musst es handschriftlich machen und das dauert ja viel länger, man hat auch viel weniger Platz. Das heißt, ich mache das so, dass ich nur das, was nötig ist, zum Ankreuzen oder Diagnose und sowas schreibe und dann mache ich ein Word-Dokument auf und dann schreibe ich zu Punkt 1, zu Punkt 2, zu Punkt 3 und dann hämmer ich das da rein, druck das aus als Anhang. Geht immer durch.
Habe ich früher auch so gemacht. Unsere Klinik hat es mittlerweile im digitalen Patientenmanagementsystem drin.
Oh, du Angeber.
Das ist tatsächlich, nimmt viel Arbeit ab. Digitalisierung.
Okay, für die anderen ist es aber vielleicht noch ein Tipp. Das heißt aber auch, wenn das Team sagt, nein, für euch ist das, für sie ist das jetzt nichts mit dem Nahtlosverfahren, jetzt nicht irgendwie persönlich gekränkt fühlen, das hat dann Gründe. So, ja. Eine wichtige Sache, die wir vergessen haben, auch manche Selbsthilfegruppen unterstützen beim Antrag machen. Da muss man halt gut gucken, wenn die Person sagt, ich habe das schon ganz oft gemacht, dann kann man das auch über die Selbsthilfegruppe machen, wenn es irgendwie Gründe gibt, die gegen die Suchtberatung sprechen. Da muss man aber auch individuell schauen, weil manchmal ist es auch so, dass dann doch noch nicht so viel Erfahrung ist und wichtige Dinge vergessen werden, was zu einer Verzögerung führt. Ja, aber nur um das nicht unerwähnt zu lassen, dass die da auf jeden Fall auch unterstützen. So, jetzt haben wir den Part.
Genau, was vielleicht auch noch wichtig ist, Reha ist auch nicht gleich Reha, was das Format angeht. Genau wie bei allen anderen, viele kennen das von der orthopädischen Reha, dass die ambulant ist, gibt es das auch im Suchtbereich. Wir haben stationäre Rehas, die sind, würde ich sagen, die klassischsten und häufig das, was Leute auch meinen mit Langzeit, dass man wirklich über einen gewissen Zeitraum, das haben wir noch gar nicht gesagt, meistens gehen Rehas so bei 6 bis 8 Wochen los. Die erste Bewilligung können häufig verlängert werden. Früher war es tatsächlich üblich, dass sie deutlich länger gehen, gerade auch im illegalen Bereich war das mal, wenn man mit Leuten spricht, die schon deren Reha schon länger zurückliegt, gern bis zu 1 Jahr. Das ist heute wirklich selten geworden, aber es ist durchaus noch möglich mal bis 6 Monate.
Ja.
Klar, das muss immer begründet werden, dann Verlängerungsantrag, Begründungsantrag und häufig, meiner Erfahrung nach in letzter Zeit, kriegt man erstmal eine Bewilligung für 6, 8 Wochen irgendwie, also für eine eher geringere Zeit und vor Ort überlegen dann die Reha-Kollegen mit einem, macht eine Verlängerung Sinn. Ist ehrlich gesagt lange her, das ist eine Kostenzusage über 6 Monate von Anfang an gesehen habe.
Also da kommt es, finde ich, sehr drauf an. Also wenn es wirklich illegale Drogen im Fokus sind, dann ist es bei mir jetzt nicht so lange her, dass 6 Monate waren.
Ja.
Und wenn es eher so Alkohol und Cannabis, dann würde ich schon sagen, dass wenn man es das erste Mal beantragt, dass eher so 12 Wochen
auch das gibt
sind,
es,
ne?
Genau.
Nicht so 6 bis 8.
Ich überlege, bei uns war jetzt wirklich häufig im Alkoholfall wirklich die einstellige Wochenanzahl.
Aber bei erster recht. Beantragung?
Das ist eine gute, da müsste ich jetzt nochmal nachdenken, aber du hast recht, 12 Wochen ist auch eine typische.
Also ich sage das jetzt deshalb, man kann ja sozusagen immer nach Absprache, wenn es inhaltlich halt Sinn macht, kann man ja auch dort dann besprechen, dass man früher aufhört, ne? Wenn man das Gefühl hat, es reicht jetzt oder auch wenn es irgendwie berufliche, familiäre Gründe gibt, ne? Aber dass man sich darauf einstellt, dass es schon etwas ist, was dauert. Das heißt, dass man wirklich auch mehrere Monate dann aus Job alle möglichen raus ist. Das, denke ich, ist schon wichtig. Wir kommen auch nochmal dazu, wem wir das so generell raten würden. Aber um das im Hinterkopf zu behalten, deswegen wollte ich nicht, dass wir es jetzt zu niedrig ansetzen
und
dann jemand irgendwie schockiert ist.
Also das ist schon ein Projekt.
Es ist schon ein Projekt.
Und eben mit der Möglichkeit, es rein stationär zu machen. Das würde ich auch sagen, sind zahlenmäßig die allermeisten Suchtreha-Einrichtungen. Es gibt allerdings auch tagesklinische. Gerade hier in der Stadt haben wir eine sehr bekannte, wo man wie auch in einer akutpsychiatrischen Tagesklinik zum Beispiel in der Regel irgendwie von 8 bis 15 Uhr da ist. Die genauen Zeiten jetzt von der Tageslinie hier kenne ich nicht, aber am Wochenende und eben abends, nachmittags zu Hause ist. Und dann gibt es auch wirklich rein ambulante Rehas. Gibt es zum Beispiel auch in unserer Region eine bekannte, wo es tatsächlich so ist, dass man Gruppen- und Einzelgespräche hat, aber den Rest der Zeit wirklich zu Hause ist, wie man es von einer ambulanten orthopädischen Reha kennt, wo man auch wirklich zu einzelnen Terminen hingeht. Auch das gibt es. Und auch hier gilt, guckt wirklich genau mit euren Behandlerinnen, Behandlern, mit den Leuten, die euch da durchbegleiten, was für euch passend ist.
Da aber ein großes Aber. Es gibt es selten, dass die auch angeboten wird in der Gegend, im Sinne von, dass dann man oft ein Jahr mindestens oder auch 2 Jahre auf dem Platz wartet, weil es zu wenige anbieten. Und ich weiß von Kolleginnen, die sozusagen bei einem Träger arbeiten, dass das ein Problem der Finanzierung ist. Ja, also dass es früher mehr gab, dass die Suchtberatungen oder auch nicht so Träger wie Caritas, Diakonie und so weiter, dass die das alle sinnvoll finden und wichtig, aber dass das dort irgendwie sehr spezifisch ist, was wie finanziert wird, was wie als Vorgabe geleistet werden muss, damit man das überhaupt machen darf und so weiter. Und dass das einfach nicht umsetzbar ist und nicht finanzierbar. Ja. Und deswegen muss man ehrlicherweise sagen, dass für 90% aller Personen ambulante Reha allein deshalb keine Option ist.
Das ist ein ganz gut, super Punkt.
Bevor man, weil die meisten, also man schießt sich ja gerne drauf ein und sagt, ah, das ist ja super, das kann ich so ein bisschen nebenbei machen. Mhm. Ne? Aber 90% wird in der Zeit, in der sie es brauchen, keinen Platz finden. Und das andere ist, ich würde auch sagen, für 90% der Fälle ist es nichts, weil es zu wenig ist.
Und eben, da kommen wir, es ist Fluch und Segen von den stationären Langzeittherapien, dass man mal wirklich rausgenommen wird und mal Zeit für sich hat. Und das können die natürlich nicht bieten, die Ambulanten. Die sind natürlich dafür voll am Puls der Zeit, voll im Alltag drin. Aber du hast völlig recht, es ist ein großes Finanzierungsthema. Hier in der Region haben wir noch eine, mit die ich auch gut kenne, die auch gesagt haben, alle anderen haben geschlossen im Laufe der Zeit aufgrund von Finanzierungen. Und bei denen ist es so, die haben bieten zwei Modelle an, ein Vormittags- und ein Nachmittagsmodell. Und das Vormittagsmodell, sagen sie, da gibt es immer noch besser Plätze, aber im Nachmittagsmodell haben die auch Wartezeiten. Also da ist es nämlich auch so, stimmt, das hatten wir auch noch gar nicht erwähnt, man kriegt die Kostenzusage für eine gewisse Klinik. Auch da ist immer wichtig, ja, es ist leider so kompliziert, also wir würden es gern kürzer machen, aber wir wollen natürlich auch nichts beschönigen, dass es auch da ist, dass bestimmte Kostenträger nur mit manchen Kliniken kooperieren. Das heißt, auch da ist es so, dass ihr vielleicht eine Wunschklinik habt, wo ihr sagt, boah, da würde ich voll gern Suchtreha machen, aber euer Kostenträger kann dort gar keinen Platz euch besorgen. Man kann ja auf dem Antrag Wunschkliniken angehen und auch nochmal einen Widerspruch gehen, wenn man für diese nicht eine Zusage hat. Häufig kriegt man auch für mehrere eine Zusage und kann sich dann eine aussuchen. Aber eben, wenn ihr da eine Zusage habt, heißt es immer noch nicht, dass ihr jetzt morgen mit der Reha beginnen könnt, denn die Klinik hat auch nochmal Wartezeiten. Und es kann auch sein, dass sie sagt, cool, wir freuen uns, dass sie bei uns eine Kostenzusage haben. Der nächste Platz ist auch hier, je nach Klinik mit Spezialgebiet XY, durchaus in Wochen bis Monaten irgendwie frei.
Also das, eigentlich immer Monate, wenn man ehrlich ist.
Ehrlicherweise schon. Ne? Und dann wartet man eben nochmal, nachdem man die Zusage hat, dann auf den entsprechenden Klinikplatz.
Ja. Und das ist auch was, also das ist einfach scheiße, dass es so ist, das ist Fakt. Und deswegen ist so ein bisschen die Strategie zu versuchen, wenn man das abgeschickt hat, dass man vielleicht dann schon mal sich bei der Einrichtung meldet und anruft und sagt, okay, dafür wurde es jetzt abgeschickt, gerade wenn es das erste Mal ist, weil dann weiß die Klinik eigentlich auch schon, dass es wahrscheinlich bewilligt wird. Und einfach schon mal zu sagen, okay, kann ich irgendwie da schon mal auf die Liste drauf sozusagen, dann auf jeden Fall sich sofort zu melden, wenn sie da ist, dass sie wissen, okay, jetzt habe ich fest eine Zusage. Und wenn man da flexibel ist, sich auf eine Springerliste setzen zu lassen. Also, dass wenn jemand spontan abspringt, dass man auch spontan kommen würde, ohne große Vorlaufzeit. Das sind so Sachen, die man dafür nutzen kann und halt in der Zwischenzeit sich anders Unterstützung zu holen. Aber das ist leider die Realität, dass das mit Wartezeit verbunden ist.
Ja.
Genau. Wir haben sozusagen, wie man da hinkommen könnte. Viele können auch sozusagen bieten an, dass man so offene Nachmittage hat, wo man sich das mal anschauen kann, ja, ne, wenn man da ein Gefühl haben
will. Oder kommen in die Entzugseinrichtung. Das ist in unserer Entzugsstation so, dass da einmal pro Woche auch sich eine Reha vorstellt, dass man da schon mal Infomaterialien kriegt. Mhm. Und ja, ich glaube, würde sagen, ein bisschen Fazit von dem, was wir bis zu dem Punkt vielleicht sagen können, ist, ihr habt es wahrscheinlich gehört, es ist wirklich komplex. Man muss unglaublich viel beachten. Sucht euch jemanden, am besten wirklich, wir können nicht oft genug Werbung machen für die ambulante Suchtberatung, aber auch auf den Entzugsstationen, jemanden aus, dem ihr vertraut, der da fit ist und der euch wie so ein Führer durch dieses Labyrinth, unsere Reihe heißt nicht umsonst Labyrinth Suchthilfe, so ist es leider manchmal, da durchführen kann und euch da anleitet, weil es gibt wirklich viel, was zu beachten ist. Und das würde überleiten zu einem der wichtigsten Punkte, den ich zumindest für heute hätte. Denn wir haben ja eine Gruppentherapie bei uns in der Klinik, die ich auch ab und zu leite. Und eine Sitzung, die ich immer gerne mache oder auch die Kolleginnen ist, was kann man eigentlich nach dem Entzug machen? Und da kommt natürlich immer die Reha oder Langzeit, wie es häufig die Leute dann sagen, vor. Und häufig sitzt dann jemand, der sagt, ne, habe ich gemacht, taugt gar nichts, macht das nicht, das bringt überhaupt nichts. So. Und was ich mir angewöhnt habe, ist, da mal ein bisschen nachzuforschen, eben zu sagen, so, was hätten Sie sich denn gehofft, was hat Ihnen nicht gefallen, warum würden Sie es nicht raten? Und wirklich ungelogen, also 100% klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich in Großteil der Fälle, kann man daraus super erarbeiten, ist nicht, dass die Reha das Konzept war dann ein Problem, sondern es war die falsche Reha für die falsche Person. Mhm. Denn das ist was ich auch nicht müde werde zu sagen. Bei Reha ist ein Fluch und Segen zugleich. Es ist so unterschiedlich, was es für Kliniken gibt. Angefangen mit Diagnosen. Es gibt Rehas, die haben sich spezialisiert auf Suchterkrankungen, wo parallel ein Trauma vorliegt, wo parallel eine Depression vorliegt, eine Angststörung. Und wenn man das jetzt hat und in eine Reha geht, die das nicht hat, ist klar, da wird man wahrscheinlich nicht so gut profitieren, wie wenn man jetzt an einer Suchterkrankung mit PTSD leidet und in eine Reha geht, die ein spezielles Therapieangebot für die Kombi angeht. Das geht weiter bei Alter, Geschlecht. Es gibt beispielsweise Suchtreha-Kliniken nur für Frauen. Es gibt Suchtreha-Kliniken, die haben sich auf junge Leute spezialisiert. Ich hatte neulich einen Patient, hatte ich im Vorgespräch gesagt, der total unglücklich mit der Reha war und der gesagt hat, er war der einzige U50 da und er war irgendwie Mitte 20 so und fand es ganz furchtbar da. Mhm. So, dann Therapieangebot. Es gibt Rehas, die sind sehr psychotherapeutisch, sehr viel auf Einzelgruppentherapie. Es gibt bei uns in der Reha, du wirst sie kennen, in uns in der Region, eine Reha, die ist dafür bekannt, vor allem über sowas wie Arbeitstherapie, über Gartentherapie, über Holztherapie, quasi über die klassischen Fachtherapien zu arbeiten, mhm, und weniger über Gespräche. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ich bin der Typ, ich profitiere sehr von Psychotherapie, wird man in dieser Reha nicht glücklich. Umgekehrt, wenn man sagt, das ist eigentlich das, was ich brauche, perfekte Reha. Und das ist sowas, was ich immer wieder bei meinen Klientinnen und Klienten merke, wenn es mit Reha nicht gut funktioniert. Häufig hat das, was die Person benötigt hat für eine erfolgreiche Reha, einfach nicht mit der Reha, die, was die anbieten konnte, übereingestimmt.
Mhm. Ich würde noch ergänzen, das Thema Hunde oder Kinder.
Ja, sehr guter
Punkt. Dass es welche gibt, wo man Hunde zum Beispiel mitnehmen kann, meistens bis zu einer bestimmten Größe, oder auch wo es mit Kindern möglich ist, die noch nicht schulpflichtig sind, das würde ich noch ergänzen. Ich würde dir recht geben, würde aber insofern einschränken, dass das nicht bedeutet, dass wenn man in einer Reha ist, die keinen spezifischen Schwerpunkt zum Beispiel auf Depression, Angst oder posttraumatische Belastungsstörung oder sowas hat, dass man dann auf jeden Fall nicht profitiert. Mhm. Weil ganz oft ist auch so die Erwartungshaltung, ich muss was haben, was ganz genau auf meine Probleme zutrifft. Dann ist erst schon mal die Frage, was denke ich, was meine Probleme sind und die passenden Namen dazu? Und was sagt das Fachpersonal, was meine Probleme sind mit den passenden Diagnosen? Ja, weil das ist das, wonach dann die Klinik, ne, sich ja ausgerichtet hat. Und dass es eben nicht so ist, dass es in allen Fällen immer total spezifisch sein muss, weil es gibt überschneidende Themen, die alle betreffen. Und jede Suchtreha weiß, dass die Menschen, die dorthin kommen, nicht nur eine Suchterkrankung haben, sondern dass es immer auch andere Schwierigkeiten gibt, weshalb oder auf dessen Boden sich die Suchterkrankung entwickelt hat. Das heißt, da bitte auch nicht im Kopf versteifen, dass wenn man dann nicht irgendwo sieht, da steht was auf der Webseite zu dem Schwerpunkt, dass es dann nicht die richtige Einrichtung ist. Ne? Dafür würde ich nochmal sagen, Vorsicht. Ich würde dir aber recht geben, wenn jemand sagt, ne, die Reha hat gar nichts gebracht, da wäre Nummer eins das, was du gesagt hast, richtige Einrichtung. Und Mein Top-Grund ist tatsächlich, wenn ich dann irgendwann frage, wenn Sie jetzt rückblickend schauen würden, von der Skala 1 bis 10 oder auch ohne Skala, waren Sie damals wirklich entschieden, mhm, dass Sie abstinent leben wollen? War es wirklich so, dass Sie gesagt haben, komme, was wolle, ich will ja einen Weg finden, dass Sie wirklich voll motiviert waren? Dann ist in 90% der Fälle, wenn Leute gesagt haben, das bringt gar nichts, ist auch die Antwort, ja, nee, ehrlich gesagt nicht.
Ja.
Und das ist was finde ich, sehr, sehr unterschätzt wird. Und auch ein Punkt wäre, wo ich sagen würde, dann sollte man auch keine Reha machen.
Voll. Also das ist, wie du sagst, dieses Haltungsthema. Das kann natürlich auch die geilste Einrichtung der Welt sein, wenn man da reingeht mit einer Haltung irgendwie, ich will mir gar nichts mitnehmen oder ich schaue mir das mal an, aber irgendwie bin ich irgendwie sehr skeptisch oder möchte da vielleicht auch bewusst irgendwie keine 100% geben, wird man nicht so profitieren. Und eine richtig gute Reha oder eine gute Reha-Behandlung, würde ich sagen, ist passendes Angebot für jemanden zum richtigen Zeitpunkt, der die auch wirklich Lust und Motivation hat, da Gas zu geben.
Ja.
Und wenn das ein Fit ist, dann kann eine Langzeittherapie, eine Reha, eine Entwöhnung, wie ihr es auch immer nennen wollt, wirklich, wirklich ein Gamechanger sein.
Ja. Was nicht bedeutet, dass man jeden Tag 100% fest entschieden sein muss. Mhm. Ne? Also aber, jeder genau, zweifelt. Das heißt, gerade für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal sagen, okay, ich will das ohnehin kriegen, zum ersten Mal irgendwie Suchtberatung oder Entgiftung gemacht haben, heißt es nicht, dass man schon für sich 100% sicher sein muss, nie wieder im Leben was nehmen zu wollen, sondern es reicht zu sagen, okay, ich möchte es ohne schaffen und ich möchte Hilfe dafür, dass ich das hinkriege, weil das wäre zu utopisch, das anzunehmen. Und man muss auch sagen, dass ganz klare Empfehlung ist, wenn man zum ersten Mal diesen Weg geht, sich damit auseinanderzusetzen, abstinent sein zu wollen, dass die ganz klare Empfehlung ist, eine Reha zu machen.
Ja.
Ne? Weil die Datenlage, die Studien zeigen einfach, die Chance, nach einem Jahr noch abstinent zu sein, ist mit einer Reha viel, viel, viel höher. Und ohne Reha und zusätzlich halt generell nichts Therapeutisches noch, ist die Chance eigentlich gegen null. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Sind die immer noch so?
Meines Wissens wird das immer und immer wieder erzielt, dieses Resultat. Und das ist auch das, was ich immer, mein Lieblingssatz ist immer, wenn jemand das erste Mal ist, wenn sie mir die Pistole auf die Brust setzen und eben sagen, womit habe ich die besten Chancen, meine Ziele zu erreichen, würde man sagen, hey, gerade beim ersten Mal sehen wir ganz klar in den Studien Entzug, wenn es nötig ist. Danach Reha, danach sowas, kommen wir noch zu Adaption, Nachsorge, ist der Weg mit der sozusagen allerhöchsten prognostischen Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft, was man möchte. Kommen wir vielleicht noch zu, auch hier gibt's vielleicht die ein oder andere Ausnahme. Ich habe immer einen Klienten im Kopf, den ich sehr lang begleitet habe, der es auch gepackt hat, der das erste Mal wirklich in professioneller Behandlung war und der sich zu Recht auch mit mir zusammen gegen eine Reha entschieden hat, was in dem Fall sinnvoll, wo ich immer noch hinterstehen würde, zu sagen, das war sinnvoll, ist aber die Ausnahme, würde ich sagen.
Aber dann sag doch mal, was für ein Fall, weil ich wäre jetzt eh zu dem Punkt gekommen, wann würde ich es denn eher nicht machen oder wann würde ich vielleicht welche Form nehmen, also teilstationär, vollstationär, daher wäre ich jetzt eh hinzugekommen oder wolltest du was anderes noch?
Nee, es ist ein super Punkt, denn du hast es schon sogar so halb angesprochen, denn was man bei Reha wirklich nicht vergessen darf, außer eben, man macht's ambulant, man macht's kurz, dann immer aber auch mit der Frage, ist es dann für einen das Richtige, ist wirklich, man wird für eine gewisse Zeit rausgenommen aus dem Leben, aus dem Alltag. Und das war zum Beispiel ein Patient, der gerade mit der Schule fertig war, der eine Ausbildung begonnen hatte, der wirklich eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatte, auch wirklich verschiedenste Diagnosen neben der Suchterkrankung und wo wir dann festgestellt haben, der kommt gerade das erste Mal in eine stabile Phase und profitiert unglaublich von dieser Ausbildung und baut sich da gerade was auf. Und da mussten wir realistisch sein, was sowas Ambulantes oder was Kurzes, das, da war Psychotherapie das sinnvollere wöchentlich dann. Da haben wir gesagt, das wäre nicht gut, weil die Ausbildung hat ganz klar signalisiert, dann wäre er raus natürlich, weil das war auch mit illegalen Drogen, also hätte durchaus auch, durchaus Reha wäre da groß zeitaufwendig gewesen. Und das war ein Punkt, wo ich mit ihm besprochen habe, wir probieren es ohne, wir halten uns offen. Wir haben dann ambulante Psychotherapie gemacht und gesagt, wenn wir merken, das bringt nichts, immer wieder rückfällig, wir merken auch, da ist einfach, er muss mal raus. Trotz, gerade läuft's ganz gut, nützt es nichts, haben wir uns das offen gehalten, da war er auch compliant, gesagt, ja, machen wir, aber es hat dann gut geklappt tatsächlich und er hat danach auch wirklich sehr durch die Ausbildung profitiert, die auch erfolgreich abgeschlossen, den ersten Job gefunden, konnte dann auch in der erste eigene Wohnung, was nochmal für ihn ein Boost war und das war ein sehr schöner Verlauf und da stehe ich nach wie vor dabei, ich glaube, das hätten wir mit Reha, klar, weiß man nicht, er hätte danach sich auch noch was aufbauen können, aber das war einfach durch den Zeitpunkt, ein Moment, wo wir gesagt haben, das ist trotz aller Empfehlungen mit Leitlinien jetzt mal Plan B. Ja. Und es ist tatsächlich, war auch viel Glück und sozusagen der richtige Patient zum richtigen Zeitpunkt. Aber der Plan ist tatsächlich aufgegangen.
Ich würde auch ergänzen, dass wenn Leute selbstständig sind und gar keine, also wie so ein Ein-Mann-Betrieb und gar keine Möglichkeit haben, das an jemanden abzugeben, der sozusagen die Hauptaufgaben übernimmt für ein paar Monate, dass das natürlich auch so ein Punkt ist, wenn man seine gesamte Existenz damit aufgibt, ne? Also finanzielle Existenz, dass das natürlich auch nachvollziehbar ist, dass das dann nicht geht, weil man kann nicht weiterarbeiten, wenn man Reha macht. Das schafft man erstens zeitlich nicht. Zweitens ist es halt faktisch auch irgendwie verboten, weil man ist sozusagen krank und in Behandlung. Das heißt, das wäre auch noch so ein Punkt. Manchmal ist auch der Punkt, wenn Kinder mit im Spiel sind, dass man wirklich, also dass man die Kinder nicht mitnehmen könnte oder es wirklich zu belastend für sie wäre, aus dem normalen Netz sie rauszuziehen oder man keine alternative Betreuungsmöglichkeit sozusagen hätte. Das kann auch noch so ein Faktor sein. Und wenn vor allen Dingen man das Gefühl hat, irgendwie weiß ich nicht, ob gerade der richtige Zeitpunkt ist. Aber nicht als Ausrede, ne, weil gefühlt, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt, weil man hat ja auch Angst und so. Aber wenn man irgendwie ganz klar sagt, boah, nee, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, weil das Ding ist, wenn es beantragt ist und man es antritt und dann abbricht, dann ist die Kostenzusage weg. Da muss man alles von vorne machen, muss auch begründen, warum man es dann abgebrochen hat.
Erhöht auch die Chance für eine Absage beim nächsten Mal, immer so ein Abbruch.
Und dann kann man auch nicht 2 Wochen später sagen, ich will jetzt doch. Mhm. Dann ist es vorbei.
Ja.
Und das, finde ich, ist schon wichtig, dass man sich dann das nicht verbaut und dann lieber es erstmal nicht macht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hatte ich echt auch einige Male im Entzug. Es tat mir so leid, Leute, die eine Reha abgebrochen haben, rückfällig geworden sind, bei uns im Entzug waren und sagen, jetzt will ich aber, kann ich zurück in die Reha? Das hat, glaube ich, nie geklappt. Nee, also sowohl der Kostenträger als auch die Klinik haben alle sozusagen trotz irgendwie auch unsererseits sehr viel Begründung, warum das vielleicht in dem Einzelfall Sinn ergeben würde, da waren immer Mauern. Ja. Sorry, hätte hier bleiben müssen. Ja, Abbruch ist Abbruch, Kostenzusage ist weg.
Ja, es gibt manchmal, wenn es innerhalb von irgendwie ein paar Monaten nach einer abgeschlossenen Reha ist, eine sogenannte Auffrischung, dass man das dann nochmal aber auch wieder beantragen, nochmal kriegt, dass man für ein paar Wochen in die gleiche Klinik nochmal kann, um es aufzufrischen. Das ist nochmal so dann ein Spezialfall. Aber eben abgebrochen heißt abgebrochen. Deswegen gut überlegen. Und ich würde noch, wenn du nicht mehr zu dem Punkt hast, wo wir abraten würden.
Ich hätte noch eine Sache und eine Ergänzung. Ja. Wir hatten es jetzt immer kurz mal angerissen, Thema Kinder. Mhm. Es gibt Reha, da kann man Kinder mitnehmen. Dann wird aber, wenn man jetzt so sagt, so boah, Reha-Beantragung ist eh schon Bundesliga vom Niveau her, dann sind wir in der Champions League, wenn Kinder mitkommen, weil da in der Regel das Jugendamt noch drin ist. Dadurch wird die Beantragung nochmal 3-mal so kompliziert und komplex und dauert. Also das ist wirklich, glaube ich, der absolute Endgegner, da eine Beantragung. Das geht auch nicht in allen Fällen. Es kommt auf das Alter des Kindes an. Es kommt darauf an, ob die Reha ein Angebot hat. Und ein häufiges Missverständnis ist, ich kenne viele Eltern, die so gehofft haben, dass man selbst in Reha geht und die Kinder auch eine Art Therapie kriegen. Das ist in der Regel nicht so, sondern die kriegen eine schulische oder halt eine generell eine Betreuung häufig, aber eben kein oder ein sehr niederschwelliges therapeutisches Angebot. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass man so eine Doppeltherapie dann macht.
Ja.
Da gibt es auch wiederum Einrichtungen für, ist aber nicht die Regel.
Und Betreuung heißt Betreuung, während man dann zum Beispiel die Therapiezeiten hat. Es gibt keine Betreuung der Kinder, sodass man sich auf sich selbst konzentrieren kann.
Genau.
Das ist häufig auch ein Missverständnis. Ja. Das heißt, ich finde, man sollte das nur mit den eigenen Kindern machen, wenn man wirklich sonst keine Option hat und sonst nicht die Reha machen könnte. Weil ansonsten würde ich ganz klar sagen, um das wirklich für sich gut nutzen zu können, dass man sich auch auf sich konzentrieren kann, auch seine Ruhezeiten hat nach dem ganzen Programm und so weiter, das ohne Kinder zu machen. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, wenn man halt ansonsten gar keine Therapie
macht. Total, ja, würde ich mich anschließen. Und allerletzter Punkt vielleicht zum Thema, wann macht's keinen Sinn? Ich finde, hilfreich ist auch immer noch der Gedanke, was macht eigentlich konkret eine Reha? Eine Reha hat ja den Zweck, wirklich über längeren Zeitraum sich seinen Themen zu stellen, Strategien mitzunehmen, da zu profitieren, Kraft zu gewinnen, danach den Alltag, den Beruf zu bewältigen und auf einer neurologischen Ebene gedacht, auch dem Kopf genug Zeit zu geben, dass Suchtdruck sich reduziert, mal wegzukommen. Und wenn man jetzt sagt, alles, was gerade genannt wurde, das ist nichts, was ich brauche oder ich bräuchte eigentlich was anderes, dann muss man es auch überlegen. Wir haben gerade aktuell in unserer Klinik eine Patientin, die hat auch schon, ich weiß nicht, wie viele Rehas gemacht und wurde einfach immer wieder danach rückfällig im Alltag, weil sie auch sagt, ey, in Rehas, ich habe überhaupt keinen Suchtdruck, klappt super, ich bin fit, ich habe immer das Gefühl, ich profitiere, aber gefühlt erster Tag wieder zu Hause geht's von vorne los. Und die wollte jetzt gern wieder eine Reha bei uns beantragen und wir haben uns dann mit ihr zusammengesetzt und gesagt, macht's denn Sinn, wieder diesen Weg zu gehen oder geht's nicht eher darum zu gucken, warum scheitert's denn immer wieder im Alltag und braucht's nicht vielleicht im Alltag mehr Unterstützung? Mhm. Und da würde ich auch sagen, macht Sinn, inhaltlich zu gucken. Kann man sich in der Reha das Puzzlestück mitnehmen, was man braucht, um wirklich auch langfristig die Ziele zu erreichen?
Perfekte Überleitung, weil was ich sagen wollte ist, in so einem Fall ist eine Tagesreha sinnvoller, falls es die in der Gegend gibt, wo man wohnt. Weil da haben wir tatsächlich immer Leute hingeschickt oder halt den ganz klar angeraten, dorthin zu gehen, wenn die genau das Problem hatten, dass sie in so einer Käseglocke, wie man immer so sagt, in der Reha ist, und dass sie eigentlich mit den alltäglichen Belastungen, wie zu Hause mit der Familie, Konflikte, ich muss es hinkriegen, mir was zu essen, zu kochen, um mit dem Hund rauszugehen, was auch immer, oder ich muss ständig an den Plätzen von der Scene vorbei, dass die dann bewusst so eine Reha machen, dass sie dann auch mehr gefordert sind, gegebenenfalls vielleicht auch mal einen Rückfall haben während der Reha, aber dann das direkt bearbeiten können.
Ja. Sehr guter Punkt.
Das ist da nochmal ein Vorteil, genau. Okay, ich würde sagen, der letzte Punkt zu diesem Hard Facts ist nochmal einfach kurz zu erwähnen, die Begriffe Adaption und Nachsorge. Adaption bedeutet, haben manche Reha-Einrichtungen, dass man dann dort wie in so einer Art Übergangswohnen. Also man hat dann dort die Möglichkeit, in Räumlichkeiten zu wohnen und sich schrittweise zu verselbstständigen. Also man ist dann nicht mehr im Reha-Bereich. Man hat auch nicht mehr die ganzen Gruppentherapien wie dort, sondern es ist so ein Extra-Bereich. Man ist dort noch unterstützt, aber deutlich mehr auf sich gestellt, muss seinen Alltag alleine hinkriegen und macht manchmal auch so Praktika, ne, wenn es um so berufliche Dinge geht. Das ist was, was manche anbieten, dass man dann auch so einen Übergang hat von komplett geschützt zu ganz zu Hause. Da sind natürlich auch die Plätze begrenzt. Das ist nicht gleich die Platzanzahl wie jetzt in der Reha. Ich überlege gerade, Adaption, ist es immer stationär?
Damit wir keine Falschinformationen verbreiten, gerade nochmal Security-Check. Und es gibt auch ambulante und teilstationäre Adaptionsmodelle.
Genau, da haben wir aber offensichtlich keinen Plan, wenn wir jetzt das nochmal nachgucken mussten. Genau, gibt verschiedene Modelle. Das heißt Adaption. Adaption nicht zu verwechseln mit Nachsorge. Nachsorge ist etwas, was immer mit einer Reha verbunden ist, was immer im Anschluss an eine Reha kommt und was eigentlich, also was man sozusagen während der Reha nochmal extra beantragt sozusagen. Das macht nicht jede Person, was wir ehrlich gesagt immer empfehlen würden. Das ist was, was oft bei Suchtberatungsstellen dann läuft, dass man dann nochmal so, ich glaube, einmal die Woche oder zweimal die Woche eine Gruppe, ab und zu auch mal noch ein Einzelgespräch mit einer der Kolleginnen der Suchtberatung, um den Übergang in den Alltag zu erleichtern. Dass wenn da doch nochmal Themen oder Herausforderungen, Schwierigkeiten sind, dass man das wahrnimmt, aber dann in der Zeit zum Beispiel schon wieder arbeiten kann, weil das halt nur dann mal eine Gruppe ist und nicht so viel auf einmal. Das wäre Nachsorge. Und das wird oft verwechselt von den Begriffen und oft wird auch, denkt man, ich kann einfach nur Nachsorge machen ohne Langzeit. Ne? Das ist aber immer in Kombination und muss dann eben in der Reha, muss man sagen, okay, ich will das machen. Und dann kann man das beantragen. Die ist dann aber auch wohnortnah, dass man eben auch dann da dann hinfahren kann. Genau.
Und wie angekündigt, würde ich an dieser Stelle nun einen Cut machen und Janina und Marti aus der Vergangenheit eine verdiente Pause ermöglichen, um mal durchzuatmen. Zeitnah veröffentlichen wir dann den zweiten Teil des Gespräches, in dem es nochmal mehr um psychotherapeutische Fragen geht, sowie unsere persönliche Haltung und Erfahrungen mit dem Thema Entwöhnung und was wir Fachpersonal dort raten. Ich freue mich sehr, dass ihr den ersten Teil gehört habt. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, freut es uns wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns bewertet und uns treu bleibt. Und dann freue ich mich vor allem, euch in der zweiten Folge wiederzusehen. Und ich hoffe, ihr könnt und konntet euch einiges mitnehmen zum Thema Langzeit. In diesem Sinne, macht euch noch eine schöne Zeit und danke, dass ihr Teil der Suchtgespräche seid.